Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Heute haben wir den dritten Teil unserer kleinen Predigtreihe zu Esra Nehemia, zu der Rückkehr des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil. Ich habe, wie Barbara es schon gesagt hat, diese Predigt überschrieben mit den Worten Reformation, die Reformation, natürlich eine Reformation des jüdischen Glaubens. Mir ist dabei aber natürlich bewusst, welche Assoziationen das mit der lutherischen Reformation hervorruft, aber vielleicht werden wir heute auch ein paar Ähnlichkeiten finden. Konkret soll es heute um Nehemia 8 gehen. Das Buch Nehemia als Ganzes, also Nehemia 1, beginnt zeitlich da, wo Jens Michael Schütz letzte Woche aufgehört hat. Denn der Tempel ist wieder errichtet und eingeweiht. Doch die Stadt Jerusalem ist ganz am Anfang von Nehemia noch völlig ungeschützt, da ihre Stadtmauern immer noch zerstört sind. Nehemia ist derjenige, der im Auftrag Gottes den weltlichen Wiederaufbau der Stadt vollendet und ihr Schutz gibt. Seine Person, sein Charakter und sein weises Handeln ist deshalb Vorbild für viele ehrenamtliche Leiter von Gemeinden geworden. Alles ist nun vollendet. Der Tempel strahlt in neuem Glanz. Die Menschen haben Häuser. Der Tempeldienst wird getan und die Stadt ist geschützt. Das ist ein echtes Hollywood-Happy End. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Eigentlich kann jetzt alles so weitergehen. Eigentlich könnte man jetzt wieder da weitermachen, wo man vor dem Exil aufgehört hat. Wir leben unser Leben ganz für uns selbst. Dennoch, ähnlich wie in unseren Tagen sind es damals Zeiten der Veränderung, der gesellschaftlichen Verschiebung und auch der technischen Entwicklung. Mit den Persern beginnt eine 200-jährige Phase politischer Stabilität und wirtschaftlichem Aufschwung in dieser Region. Und das Volk Israel steht vor einer ähnlichen Frage, wie wir oft heute auch, nämlich: Was gibt uns in unserem Leben eigentlich Sinn? Wofür leben wir? Und an diesem Punkt angekommen, beginnt unser Predigttext für heute. Ich lese aus Nehemia 8 die Verse 1 bis 12 nach Luther 2017. Und jetzt können Sie es auch mitlesen. Und so versammelte sich das Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Am ersten Tag des siebten Monats, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen bis zum Mittag, von Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht haben. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und da es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz und sie lasen aus dem Buch, dem Gesetz Gottes, Abschnitt für Abschnitt und erklärten es so, dass man es verstand. was gelesen wurde. Und Nehemia, der Tirschater, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet auch denen davon, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles Volk schweigen und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Ein ziemlich beeindruckender Text, finden Sie nicht? Hier passiert etwas mit den Menschen. Wir werden Zeugen einer Veränderung, einer Neubesinnung im Glauben, einer Reformation. In drei Schritten möchte ich versuchen, diese für uns nachvollziehbar zu machen. Langsam kriege ich das raus mit dem Klicken. Das Wort, erster Schritt, das Wort Gottes in die Mitte stellen. Zweitens, die Gebote Gottes wirken lassen. Und drittens, die Freude Gottes genießen. Erster Schritt. Wenn ich diesen Text lese, dann sehe ich diese Szene förmlich vor mir. In der Mitte des Volkes steht Esra, der die Schriftrollen hochhält. Eine Kanzel haben sie extra gebaut, damit alle gut sehen können und hören. Die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Als Esra das Buch öffnet, stehen alle auf. Was für ein heiliger Moment. Aber gleichzeitig bin ich evangelisch genug oder protestantisch genug, um eine gewisse Irritation zu spüren, weil wird hier die Schriftrolle angebetet? Wird hier nicht die Basis für jene Werkgerechtigkeit angelegt, vor der schon Jesaja und Jeremia vor dem Exil gewarnt haben? Und überhaupt äußere Rituale? Besteht nicht immer die Gefahr, dass sie hohl und leer werden? Muss das sein? Gut. Die Gefahr besteht durchaus, dass Rituale hohl und leer werden, und wir haben es vor dem Exil gesehen, dass sie genau das wurden. Rituale können ihren Sinn verlieren und ihre Bedeutung verschoben werden. Und gerade deswegen ist es so wichtig, immer wieder zum Kern zu kommen, den Dingen auf den Grund zu gehen und unser eigenes Handeln und unsere Rituale immer wieder zu hinterfragen. Und genau das hat Luther ja auch gemacht, indem er zum Beispiel nach einer biblischen Begründung für das Fegefeuer gesucht hat und keine gefunden. Und wenn wir genau in den Text hineinsehen, dann wird hier gar nicht das Buch verehrt oder das Gesetz. Nein, hier wird Gott allein verehrt. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Das ist ein Ausdruck tiefster Demut vor Gott. Und ehrlich gesagt, auch wir täten bisweilen gut daran, uns vor dem Einzigen zu beugen, der es verdient hat, vor unserem Gott. Und das tun wir in unseren Traditionen, indem wir uns wieder sein Wort vor Augen führen, indem wir über das geschriebene Wort nachdenken. Denn dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, so haben wir es gerade erst gesungen. Das ist Demut vor Gott. Aber versteht mich nicht falsch, demütig sein meint in der Bibel immer Demut vor Gott. Er meint nicht nachgiebig vom Menschen zu sein und niemals unterwürfig. Wir geben Gott allein die Ehre. Zurück zum Text. Hier kommt das Wort Gottes unverfälscht vor die Menschen. Das ist nichts anderes als das, was Luther getan hat. Durch seine Predigten und Bücher in der Sprache, die jeder versteht. Erst recht durch die Übersetzung der Bibel in die Umgangssprache. Es wurde plötzlich für jeden verständlich, was Gott uns zu sagen hat. Und deshalb musste ich an dieser Stelle einfach und sofort an die Reformation denken. Hier wird allen Menschen gezeigt, was Gott für sie bereitet hat, ohne Vermittlung und in ihrer Sprache. Einfach, direkt und unverblümt. Und das ist ja auch ein Wesen Gottes. Wisst ihr, Gott ist doch derjenige, der sich mitteilen will. Er will nicht Huldigung oder bedingungslose Unterwerfung, sondern er will mit uns im Dialog sein. Dafür hat er uns gemacht, dass wir Beziehung zu ihm haben. Und genau deshalb gibt es das geschriebene Wort, damit wir hören, damit wir lesen, hören und verstehen können, was Gott uns sagen möchte und wie wir ihn kennenlernen können. Luther selbst hat immer darauf bestanden, dass seine Gegner ihm anhand der Bibel beweisen müssen, dass er Unrecht habe. Und dann würde er für immer schweigen. Er hat sich auf die Bibel als absolute Grundlage und die Mitte unseres Glaubens berufen. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wie heißt es im Psalm 119? Gelobt seist du, Herr, lehre mich deine Gebote. Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege. Ich habe Freude an deinen Satzungen und vergesse deine Worte nicht. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Von daher fragen auch wir uns oder dürfen uns fragen lassen, wie halten wir es denn mit dem Wort? Nehmen wir uns auch so viel Zeit, darauf zu hören, vom lichten Morgen bis zum höchsten Sonnenstand? Ich habe das mal recherchiert, das ist ja Ende September, Anfang Oktober, zu dieser Jahreszeit geht die Sonne etwa um 6:30 in Jerusalem auf und der höchste Stand ist etwa gegen 12:30. Das sind volle 6 Stunden. Bei mir sind oft schon 5 Minuten zu viel. Ich denke, der erste Schritt, unseren Glauben neu zu füllen, zu reformieren und Gott ganz neu zu verstehen, ist es einfach, sein Wort in die Mitte zu stellen. Zweiter Schritt. Die Gebote Gottes wirken lassen. Das Buch des Gesetzes des Mose. Auweia. Wenn wir das schon hören. Gesetz, Gebot, Vorschriften, Regeln. Die Mitzwa, also die Sammlung aller Geh- und Verbote in den 5 Büchern Mose der Tora, kennt 613 einzelne Geh- und Verbote. Und nicht wenige davon sind auch noch verbunden mit Drohungen. Aber wir sind doch Christen. Für uns gilt das doch nicht. Wir haben doch die Freiheit des Christenmenschen, wie Luther es so schön sagt. Und durch Jesu Opfer sind wir doch frei von allem Gesetz. Das ist doch Reformation für uns. Oder nicht? Gut. Natürlich ist das richtig. Aber Jesus sagt auch selbst, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Nun, das bedeutet wohl auch für uns, dass wir uns mit dem Gesetz beschäftigen dürfen. Auch wenn wir die Erkenntnis unserer Verfehlungen, die wir vielleicht daraus gewinnen, stets mit dem Opfer Jesu aufwiegen können. Es ist also nicht von vornherein sinnlos, sich zu versuchen, sich an die Gebote zu halten, weil sowieso keiner von uns schuld ist, sondern das Opfer ist ja bereits getan. Übrigens, die Israeliten damals, wo sie da vor Esdra stehen, die konnten genau das auch für sich sagen. Denn es gibt wieder einen Tempel, es gibt einen Ort, an dem die Menschen opfern können. Und in den 5 Büchern Mose wird an vielen Stellen aufgezeigt, was zu tun ist, um sich von der jeweiligen Schuld zu befreien. Doch auch hier gilt das, was Jesaja und Jeremia angemahnt haben, nicht das Ritual als solches zählt, sondern vielmehr, ob ich es ernst meine oder nicht. Sicherlich, es gibt viele eher traditionelle Ver- und Gebote des Alten Testamentes, die wir heute auch getrost ignorieren dürfen. Die Speisegebote sind sicherlich so etwas, denn diese werden zum Beispiel in der Apostelgeschichte sogar explizit in Frage gestellt. Und das finde ich persönlich auch sehr schön, weil ich esse gerne Schnitzel oder Fleisch überbacken mit Käse. All das dürfte ich nicht. Von daher dürfen wir hinterfragen, ob Gesetze zum Beispiel aus einem kulturellen oder medizinischen Grunde in der Bibel vorkommen. Oder geht es hier tatsächlich um Menschen und ihr Miteinander? Die 10 Gebote sind hier sicherlich etwas, was wir keinesfalls unter den Tisch fallen lassen dürfen. Gerade in unserer Gesellschaftsordnung heute wären diese wichtiger denn je. Nehmen wir einmal das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Esel, noch alles, was dein Nächster hat, was er besitzt. Es liest sich so einfach. Aber in der Gesellschaftsordnung des globalisierten Kapitalismus, in der wir leben, beruht alles auf Neid. Denn wenn wir nicht haben wollten, was der andere hat, dann würden wir vielleicht nur kaufen, was wir wirklich zum Leben brauchen und nicht all das andere. Denn der Besitz von Dingen, so wird uns vorgegaukelt, soll uns ja glücklich machen. Aber schon mit dem Glück ist es so eine Sache. Schon Charles Louis de Montesquieu, ich kann nicht gut Französisch, ist ein französischer Philosoph, sagte, man will nicht nur glücklich sein, sondern man will ja eigentlich glücklicher sein als andere. Und das ist deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie es sind. Wir leben also dann in einer Spirale, die nie aufhört. Und wenn wir glücklicher sein wollen als die anderen und deswegen haben wollen, was sie haben, was ist das anderes als Begehren und Neid? Stellen wir also fest, ja, die Gebote der Bibel sind auch für uns heute noch gültig. Und ja, ihre Verbote auch. Sie wollen uns aber nicht zwingen, und das ist wichtig. Das haben wir bei Luther gelernt. Sie wollen uns Hinweise geben, wie Gott sich das Zusammenleben von Menschen gedacht hat. Sie wollen uns Ideengeber und Inspiration sein. Nicht um sie buchstabengetreu einzuhalten, sondern um ihren Sinn und Gottes Absicht mit uns zu verstehen. Und seine Absicht, das fasst Jesus zusammen in dem Dreifachgebot der Liebe, nämlich Gott lieben, den Nächsten und sich selbst. Was macht es nun mit den Menschen in unserem Predigttext? Hier steht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hören. Das ist schon hart, oder? Nur, woher kommt diese Trauer? Als ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, na ja, das ist Reue. Jedem von uns wird schließlich bewusst, wenn er sich mit den Geboten beschäftigt, wie fehlbar er ist. Keiner kann die Gebote halten. Gut, also Reue, fertig, abgehakt. Nur, wie ich ja schon erwähnt habe, da steht ja auch, wie damit umzugehen ist. Und es gibt schließlich das Schatat, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das sogenannte Sündopfer. Hier wird eine Ziege als Ritus der Entsühnung geschlachtet, der Sündenbock eben. Aber dazu braucht es den Tempel und den haben sie ja gerade erst wieder aufgebaut. Und in Psalm 48, das war erst unlängst Losungstext, steht: Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Also Tempel und Güte gehören zusammen. Warum soll ich dann so viel über Reue weinen? Reue muss es also nicht unbedingt sein. Dann habe ich überlegt, vielleicht ist ja Trauer. Trauer um die verlorene Chance der Vorfahren, die verlorenen Jahre. Die waren 50 Jahre oder was im Exil. Das babylonische Exil verstehen wir ja auch gerade als Strafe oder als Konsequenz aus dem falschen Handeln der Menschen. Und weil die Menschen von Gott abgefallen waren, obschon sie es hätten besser wissen müssen. Und das nochmal zu reflektieren und zu erkennen, kann eine schockierende Erkenntnis sein. Und das könnte natürlich auch zu Tränen rühren. Aber auch das ist als Erklärung eher dünn. Es mag Buße mitschwingen, es mag auch Trauer sein über die verlorene Zeit, es mag auch Trauer um die Erkenntnis der eigenen Zielverfehlung sein. Dennoch gilt, der Tempel als Element des von Sünde Reinwaschens ist existent. Er steht ihnen vor Augen. Ich denke, was die Menschen hier wirklich trifft, ist etwas anderes. Es ist nämlich die Erkenntnis des uneingeschränkten Bundesangebotes der ewig bestehenden Liebe Gottes zum Volk. Egal, was das Volk macht, was die Menschheit Gott antut, er lässt immer eine Tür offen für uns. Dafür steht der Tempel mit seiner Güte. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist eine Erkenntnis, die mich auch immer wieder zu Tränen rührt. Es gibt immer einen Weg zurück und der liebende Vater hält schon Ausschau nach uns. Allein aus Gnade, so wie Luther es formulierte. Und das ist die wahre Buße, das wahre Verstehen, dass Gott mich liebt. Und egal, wer ich bin oder was ich bin oder was auch immer ich getan habe, Gott ist es, der mich aus dem Staub erhebt und mich wieder nach Hause bringt. So wie das Volk Israel zurückgekehrt ist in das Land, das ihnen versprochen ist. Vor ihren Augen sind nun die Weissagungen Gottes in Erfüllung gegangen. Und das ist der Grund ihrer Tränen und das heißt für mich, die Gebote Gottes auf mich wirken zu lassen. Bei all der Erkenntnis der eigenen Zielverfehlung, die Zusage Gottes dahinter zu sehen und für mich anzunehmen. Und dann kann ich auch den dritten Schritt wagen, die Freude Gottes genießen. Wissen Sie, mein absoluter Lieblingsvers in der Bibel ist: Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Also die persönlich gemachte Formulierung von Nehemia 8, Vers 10. So steht es über meinem WhatsApp-Account und so hätte ich es sicherlich auch auf meinen Oberarm tätowiert, wenn ich nicht so viel Angst vor Nadeln hätte. Und dieser Satz wird den Menschen gesagt, die dort auf dem Platz stehen und weinen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Auf den ersten Blick scheint mir das ein bisschen gewagt. In die Trauer hinein von Freude sprechen, ob das so gutes seelsorgerliches Handeln ist. Es kommt uns komisch vor, solange wir diesen Satz falsch verstehen. Wir verstehen diesen Satz nämlich häufig als Auftrag oder als Aufgabe an uns. Wir sollen Gott suchen, um uns an ihm zu freuen. Und dann kommt auch die Kraft. Denn das mit der Freude, dass das funktioniert, das kennen wir ja aus unserem Alltag. Wenn wir fröhlich sind und motiviert, dann geht doch alles viel leichter von der Hand. Dann können wir viel mehr schaffen, als wenn wir muffig und genervt sind. Mir geht das jedenfalls immer so. Vielleicht habe ich gerade deswegen diesen Vers so lange falsch verstanden. Aber es geht hier nicht um meine Freude oder um die Suche danach, sondern um die Freude am Herrn. Gut, können Sie jetzt sagen, die Freude am Herrn und eben nicht meine eigene, ist das denn so viel besser? Was macht das für einen Unterschied? Und ja, wie soll das eigentlich gehen, wenn wir mitten in unserem Jammertal stehen? Wie sollen wir das schaffen, fröhlich zu sein im Angesicht des Unheils, der Traurigkeit und dem Leid in dieser Welt? Diese Welt gibt uns doch jeden Tag einen neuen Grund zum Klagen. Doch dieser Vers geht eben anders. Die Freude, die Quelle meiner Kraft, liegt nicht in mir oder in den Menschen um mich herum oder in der Welt da draußen. Die Quelle meiner Freude, der Ursprung meiner Kraft, liegt außerhalb von mir. Sie liegt in Gott. Und diese Quelle versiegt nicht und sie wird nicht stärker oder schwächer. Im Gegenteil, sie ist immer übervoll. Mir wurde von studierten Theologen mehrfach versichert, dass man hier auch mit Fug und Recht übersetzen könnte, die Freude des Herrn ist meine Kraft. Die Freude des Herrn ist eure Stärke. Das würde es noch klarer machen und deutlicher, dass es hier einfach nicht um mich geht, sondern um Gott. Er ist es doch, der mich mit seiner Freude anstecken will. Er will uns mit Liebe und Kraft füllen. Er ist es, der mich beschenkt, der mit der unendlichen Kraft des Schöpfers. Und ich muss mich nur noch dafür öffnen. Und dann durchflutet sie mich. Diese Springflut des Lebens als das lebendige Wasser, als die stärkste Kraft im Universum, die Kraft, die wirklich alles verändern kann, die Liebe Gottes zu seinen Menschen, das ist unsere Energiequelle auf ewig. Und das anzunehmen und zuzulassen, das bedeutet es, wenn wir sagen, die Freude Gottes genießen. Liebe Geschwister, ich habe heute versucht, uns mitzunehmen in die Reformation des jüdischen Glaubens, von der uns in unserem Text erzählt wird. Und hier liegt auch für uns ein Geheimnis verborgen, wie Luther es formulieren würde. Denn der Weg, der hier beschrieben ist, passt auch auf uns heute. Wir können das Wort Gottes in unsere Mitte holen. Lasst uns einfach neu anfangen, sein Wort zu studieren. Und wir können dieses Wort, sogar seine Gesetze und Verbote, auf uns wirken lassen. Wir wollen nicht daran verzweifeln, denn dazu besteht kein Grund. Selbst dann, wenn wir erkennen, wie oft wir unser Ziel verfehlen. Keiner von uns ist ohne Schuld vor Gott. Lass uns lieber anfangen, auf die ausgebreiteten Arme Jesu zu sehen am Kreuz, der sich für uns hingegeben hat. Und es ist so wichtig, auch diesen dritten Schritt zu gehen und uns für seine Freude zu öffnen. Deswegen will ich es uns allen noch einmal ganz bewusst zusagen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.